Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kleinstadtpolitik. Mein Name ist Paula Waldhelm und ich sitze wieder hier mit
André Riedel. Und wir wollen heute einen Podcast wieder mit ein paar Gästen machen. Das sind Janine, Nino und Patrick.
Und
hallo, hier ist André aus der Podcast-Nachbereitung. Die Folge hatten wir eigentlich schon im Juni 2025 aufgenommen. Damals in guter Hoffnung, die Folge noch vor der Sommerpause veröffentlichen zu können. Wir bekamen jedoch einen Stopp zugerufen, da sich bei der Entwicklung des Platzes für die Jugend einige verwaltungstechnische Hürden auftaten, welche erst gelöst werden sollten. Dies ist nun erfolgt und Patrick wird am Ende nochmal einen kurzen Einblick in die aktuellen Entwicklungen geben. Viel Spaß beim weiteren Zuhören.
Nino und Patrick. Und bevor wir sie jetzt gleich vorstellen, gehen wir mal kurz auf eure Rückmeldung oder Kommentare mit ein. Und da haben wir beim Podcast Reboot Politics zu ihrer 42. Geburtstagsfolge einen Beitrag hingeschickt und haben da auch einen sehr netten Kommentar zurückbekommen. Wir werden den Beitrag auch hier in den Shownotes verlinken. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch mal reinhören.
Ja, André, du hast ja die Einspielung mit erwähnt. Wie würdest du dir denn gern nochmal Stellung beziehen zu der Aussage, dass du Vertrauen schaffen möchtest zum Großen und Ganzen oder wie du das meinst?
Ja, das haben wir auch in unserer Folge 1 schon benannt gehabt, was meine Motivation hier für diesen Podcast ist, dass wir hier eben die Politik im Kleinen, in der Kleinstadt ein bisschen näher bringen wollen, dass man dann auch Vertrauen eben in die Politik finden kann. Und wenn man eben Vertrauen in die Politik vor Ort hat, in die Politiker, die man hier vor Ort treffen kann, mal anfragen kann, schauen kann, wie da der Werdegang ist, dass man dann auch Vertrauen findet zu den Politikern weiter oben auf Landkreisebene, auf Freistaatebene oder eben auch auf Bundesebene. Und da hatten die beiden von Reboot Politics gebracht oder hatten das in Frage gestellt, dass man denen dann auch wirklich Vertrauen im Großen haben kann. Und ich gebe da recht, dass man nur weil man zu den Lokalpolitikern Vertrauen hat, dann nicht automatisch Vertrauen zu den Bundespolitikern haben muss. Aber ich denke trotzdem, dass wenn man sozusagen das System im Lokalen versteht, dass man auch das System im Großen dann besser versteht. Und wenn man etwas verstanden hat, dann hat man meistens auch mehr Vertrauen, wenn da mal was behandelt, besprochen wird, auch wenn es vielleicht nicht ganz den eigenen Wünschen entspricht. Hast du da auch noch ein paar Anmerkungen?
Genau, die Reboot Politics hatten ja dann auch nochmal oder fanden es ganz witzig, dass sie im Vorfeld tatsächlich wohl eine Thematik über die CDU besprochen hatten und das eben auch nicht so positiv. Und dass ich dann tatsächlich auch von der CDU bin und man aber sozusagen, ja, so dieses klassische Schubladendenken, also sozusagen dann alle von der CDU sind dann auf einmal so und so oder alle von den Linken sind dann so und so. Aber nein, also ist auch hier ganz wichtig, auch in der Politik die Kommunikation und auch nicht dieses Schubladendenken. Also raus aus der Schublade, mit den Menschen ins Gespräch gehen, das ist hier ganz wichtig, auf Augenhöhe, mit Respekt. Und wie gesagt, wir sind alles Menschen, sodass man da eben so ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht, durch die Politikwelt.
Ich habe auch schon gehört, dass nicht alle mit der Politik von Friedrich Merz in der CDU zufrieden sind, genauso wie es in der SPD nicht alle zufrieden sind, was dort ganz oben passiert. Aber man kann eben von unten da auch gestalten und dann ändert sich vielleicht auch ganz oben was.
Ja.
Dann wollen wir euch jetzt auch mal mit reinnehmen in das kleine Gespräch hier. Janine und Nino, ihr seid beide vom Regenbogenbus. Stellt euch doch gerne mal vor.
Mein Name ist Janine Gromm. Ich bin seit 2007 im Landkreis mobile Jugendarbeiterin, habe einen Abschluss als Diplom-Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin und aktuell arbeiten wir in 11 Kommunen als mobiles Projekt. Es sind 3 Stellen. Unsere Kollegin ist heute nicht mit dabei und wir haben ungefähr 30 Jugendgruppen, die wir mit mobiler Jugendarbeit beraten, begleiten und unterstützen.
Ja, mein Name ist Nino Mihaly. Ich bin seit 2021 im Projekt Kontrastmobile Jugendarbeit im Landkreis Mittelsachsen und unterstütze quasi das Projekt in allen Belangen, sei es offene als auch mobile Jugendarbeit.
Wie kam es zu dem Namen Regenbogenbus?
Unser Verein hat sich im Januar 1993 gegründet. Es war damals noch ein mobiles Spieltruck, also tatsächlich ein Bus. Und der ist durch den Landkreis damals gefahren von Chemnitz aus. Und irgendwann gab es dort eine Gruppe von kleinen Kindern, die mit Farbe den Truck bemalt haben, und zwar als Regenbogen. Und so ist unser Vereinsname auch entstanden. Und unser Verein ist in vielen Projekten tätig, das heißt Hilfen zur Erziehung, Gewaltprävention, Schulsozialarbeit, Inklusionsassistenz, mobile Jugendarbeit, offene Jugendarbeit. Das kann man auch auf unserer Homepage alles nachlesen. Ja, also seit über 30 Jahren gibt es unseren Verein. Und wir sind in den Landkreisen Erzgebirgskreis, Chemnitz und Landkreis Mittelsachsen tätig. Also nicht wir als Projekt, sondern unser Verein mit den verschiedensten Projekten.
Aber schon lange Zeit. Sehr, sehr schön.
Ja. Genau, der Truck, den gibt es natürlich so nicht mehr. Hat auch finanzielle Hintergründe, das muss man ja auch alles stemmen. Unser Vereinssitz ist in Chemnitz-Wittgensdorf und dort gibt es das Regenbogenhaus. Ist schön anzusehen.
In Regenbogen gefärbt?
Also der Hausanstrich ist eher in Richtung Gelb, so wie die Sonne strahlt. Und es gibt so kleine malerische, künstlerische, kreative Ecken, wo man den Regenbogenbus auf jeden Fall erkennt.
Da gab es auch viele Gestaltungsprojekte schon mit Mosaiksteinen und möglichen.
Und seid ihr da jetzt den ganzen Tag unterwegs oder wie sind eure Arbeitszeiten? Fangt ihr erst nachmittags an, wenn die Schüler wieder nach Hause kommen?
Also mobile Jugendarbeit in der Konstellation mit unseren Stellenanteilen, 11 Kommunen beackern wir mit circa 30 Jugendgruppen. Das ist ganz unterschiedlich gewachsen. Es ist beispielsweise so, wir sind langjährig in einigen Kommunen unterwegs. Dort sind schon selbstverwaltete Jugendclubs entstanden vor vielen Jahren. Die suchen wir auf, sind dort zu Gast, sprechen mit den Jugendlichen natürlich, was für Aktionen, Ideen die haben und Wünsche. Wir schauen nach, was wir an Fördertöpfen auch aufmachen können. Ein großer Prozess an bürokratischen Aufwendungen, der dahinter steht natürlich auch. Und es geht natürlich insbesondere auch um die Belange. Es geht um das Kennenlernen der jungen Menschen, um die Beziehungsarbeit, Vertrauen aufbauen. Es geht um individuelle Problemlagen, also Einzelfallarbeit und Einzelfallhilfe. Und dann gibt es beispielsweise auch Flöha, Öderan und Niedervisa seit 2023, wo wir Streetwork machen, immer im paritätisch besetzten Team, glücklicherweise, wenn so eine Teamkonstellation auch geschlechterartig gut besetzt ist. Ja, und genau, das ist Teil unserer Arbeit geworden. Und so geregelte Arbeitszeiten, wir haben Arbeitsverträge, die sind mit Stunden natürlich untersetzt und es gibt keine geregelten Arbeitszeiten im klassischen Sinne von 7 bis. Wir sind teilweise sehr, sehr lange unterwegs in den Abendstunden. Ne? In den Nachmittagszeiten haben die meisten Jugendgruppen von uns erst Zeit, entweder durch Schule, Ausbildung oder weil sie berufstätig sind. Das heißt, man trifft die auch erst später an, wenn man vereinbarte Termine wahrnimmt. Und ja, auch Streetwork hat uns schon einiges an Zeiteinheiten späten Abendstunden abverlangt.
Genau, und zudem kommt noch, dass wir auch mit offenen Jugendtreffangeboten beispielsweise in einigen Kommunen aktiv sind. Da gibt es dann Öffnungszeiten, die sind abgesprochen mit den Jugendlichen. Das sind dann im Endeffekt die ähnlichen Arbeitszeiten, auf die wir uns stützen können, die immer feststehen. Und wie die Janine gerade schon sagte, alles andere ist dann immer situationsabhängig oder gerade bedarfsabhängig, wie es gerade sich ergibt.
Und wie kann ich mir dann die Streetwork-Arbeit vorstellen? Könnt ihr das mal so ein bisschen beschreiben, wie ihr da vorgeht, was ihr macht, wie das einfach aussieht?
Naja, Streetwork bedeutet, wir sind beispielsweise jetzt hier in Flöha unterwegs, suchen uns Zeit aus, also eine Tageszeit, wo wir denken, okay, wir müssen das einfach mal auschecken, wie viele junge Menschen vielleicht schon in Nachmittagsstunden anzutreffen sind im Stadtbild, also insbesondere an öffentlichen Plätzen. Und dann gehen wir zu Fuß durch Flöha und sprechen unter Umständen, wenn wir Jugendliche sehen, einfach an. Also tatsächlich, wir stellen uns vor und versuchen in einem ganz, ganz niedrigschwelligen Gespräch denen in Kontakt zu treten, fragen die, ob die Wünsche haben, Ideen haben, wie es denen so geht, ob die in die Schule gehen, ob die Auszubildende sind, ob sie sich vorstellen könnten, Unterstützungsangebote anzunehmen, weil wir dafür ja auch gerne bereit sind. Und das ist in Flöha ziemlich großflächig gedacht, weil es eben eine große Stadt ist. Wir sind dann hier schon mehr als 2 Stunden unterwegs. Und wenn man natürlich dann noch Gespräche führt in verschiedensten Jugendgruppen, dann ist man noch viel länger unterwegs. Ja, Streetwork bedeutet junge Menschen ansprechen. Wir sprechen aber nicht nur junge Leute an. Es kommt auch vor, dass man mit älteren Menschen ins Gespräch geht, logischerweise. Oder dass die uns schon ansprechen und sagen, wir kennen sie doch irgendwoher. Dann nutzt man natürlich auch die Gelegenheit und kann auch dort Gespräche ein- oder Themen platzieren.
Wie erkennt man euch? Habt ihr den Regenbogenhut dann auf, oder?
Nein, tatsächlich, wir haben jetzt nicht wirklich ein Arbeits-T-Shirt, was wir anziehen, sondern ich denke, durch die Präsenz hier zu sein, erkennt man uns einfach schon an unseren Gesichtern oder teilweise an unserem Klamottenstil. Ja, also wir haben jetzt nicht explizit irgendwie eine Regenbogen-Bus-EV-Uniform an.
Zudem kommt auch, dass wir meistens gar keine Uniform brauchen oder erkannt werden müssen auf der Straße, sondern wir suchen die Jugendlichen ja wirklich dort auf, wo sie sich aufhalten. Das heißt, wir stützen uns auf Informationen von Jugendgruppen, die wir schon mal irgendwo getroffen haben. Wo gibt's Standorte für Jugendliche? Wo wird sich gerne getroffen? Wo verbringen Jugendliche gerne ihre Zeit in Flöha und auch in anderen Kommunen? Und diese Plätze suchen wir dann natürlich dort auch auf und sprechen dann die dort Anwesenden an.
Ein schönes Beispiel ist der Ortsteil Falkenau. Dort hatten wir 2023 den Kontakt zum Ortschaftsrat, der dort sehr aktiv war. Und denen ihr Anliegen war damals schon, den Jugendkeller wieder neu zu beleben. Und einfach dort zu sein, mit dem Ortschaftsrat zusammenzuarbeiten, hat zum Erfolg geführt, weil wir den Jugendkeller in einen selbstverwalteten Jugendraum entwickeln konnten. Und es war ein großartiger Prozess, wo Eltern dahinter standen, wo der Ortschaftsrat dahinter stand, wo die Stadt mitgemacht hat. Und es sind dort mittlerweile bis zu 15 Jugendliche und mehr, die den Jugendkeller in Selbstverwalt beleben.
Das schafft natürlich dann auch Zusammenhalt auch unter den Jugendlichen und ja, auch ein Gemeinschaftsgefühl. Ne? Wir arbeiten an etwas gemeinsam zusammen, das hat einen Wert, wir haben das geschaffen.
Ja, und Jugendliche merken natürlich auch, dass Eltern und solche Projekte, die eben Jugendarbeit machen, dass das wertvoll ist, weil man dort irgendwie ja, Vertrauen findet und es passiert auch was, was den Jugendlichen vor vielen Jahren einfach auch ein Stück weit entfremdet erscheint durch eben Corona-Zeiten, weil die das so fern von irgendwelchen sozialen Kontakten standen. Und die Ernsthaftigkeit, mit der wir auch unsere Arbeit wahrnehmen, es geht wirklich um die Interessen von jungen Menschen und dass wir gemeinsam was erreichen können und dass man Jugendlichen das Gefühl geben kann, wir sind für euch da. Und genau das ist unsere Aufgabe. Und dann die Schnittstelle zu sein, eben zu Stadtverwaltung, Gemeindeverwaltung, das ist im Wesentlichen Kern unserer Arbeit.
Ist auch das, es ist nichts Abstraktes, es liegt nicht weit fern, sondern ich kann direkt mitmachen, ich sehe die Erfolge.
Ja.
Besser kann es ja nicht passieren, auch in Fall genau das Beispiel. So sollte es ja laufen im besten Fall. Schön.
Und gibt es dann abends eine Möglichkeit runterzukommen? Wie ist das mit Familie bei euch? Gibt es dafür noch Zeit?
Das ist nicht einfach zu beantworten. Ich glaube, jeder meiner Kollegen und Kolleginnen würde das für sich anders beantworten müssen auch. Das sind ganz eigene Familienumstände und der eine hat mehr Zeitanteile. Das Runterkommen, die Frage mal so aufgegriffen, das ist ganz schwer zu beschreiben. Also man muss tatsächlich, wenn man bei sich zu Hause ankommt, man braucht dann noch ein Stück Zeit. Und da rede ich jetzt nicht von einer halben Stunde, um den Tag sacken zu lassen. Also ich glaube schon, das ist so, teilweise 2 Stunden braucht, um dann einfach bei sich selber wieder anzukommen. Und es ist gut, wenn man ein Hobby hat, wobei, wenn das zeitlich irgendwelche Herausforderungen mit sich bringt, ist es auch nicht ganz so einfach. Und wichtig ist, glaube ich, die Teamkonstellation und die Teamkommunikation, weil wir können uns gut miteinander abstimmen und absprechen. Und wenn jemand einen Termin hat, privater Natur, dann versuchen wir da vertretungsweise irgendwie den Termin wahrzunehmen. Und ich glaube, das macht auch unsere Arbeit aus, dass unser Team wirklich langjährig gut funktioniert und sich aufeinander verlassen kann.
Zumal das Thema Abschalten ja sowieso in Arbeitsbereichen mit Menschen immer schwierig zu betrachten ist. Es ist jetzt so, dass wir wirklich für viele, viele junge Menschen im Landkreis da sind, die auch eine telefonische Erreichbarkeit zu uns haben und auch erwarten teilweise, wo natürlich dann auch mal 22 Uhr, 23 Uhr ein Anruf kommen kann. Im Endeffekt, auf den man dann doch noch reagiert, obwohl man sich eigentlich vorgenommen hat, es nicht zu tun, einfach weil man auch irgendwann Feierabend hat. Aber genau solche Sachen passieren und genau das erfordert aber auch der Beruf von uns.
Aber großen Respekt auf jeden Fall.
Es macht unheimlich Spaß, weil wir lernen von jungen Menschen.
Ja.
Und ich glaube, man sollte die Gelegenheit auch als Bürger, Bürgerin nutzen, mit jungen Menschen einfach mal in Kontakt zu treten, mit denen zu sprechen und nicht gleich so diesen Stempel aufzusetzen, ne? Wenn man jetzt vielleicht nicht eine gute Klamotte trägt oder sowas oder weil man im Nachmittagbereich vielleicht dann doch schon mal ein Bier in der Hand hat. Das lässt sich ja in Gesprächen einfach herausfinden, was junge Leute bewegt, wie junge Leute denken, dass die teilweise auch unter Stress stehen, weil sie berufstätig sind und dort einigen Herausforderungen entgegenspringen. Das ist auch nicht ganz einfach für junge Menschen, vor allen Dingen, wenn sie keine Ansprechpartner haben im Erwachsenenbereich, die das nicht so ernst nehmen.
Und manchmal finde ich auch persönlich in dieser heutigen schnelllebigen Zeit, dass da auch hinterherkommen, der Druck irgendwie mitzulaufen. Es ist manchmal schon auch, die sozialen Medien tun dann noch ihr Übriges, wenn man eh schon, ich sag mal, vielleicht auch den ein oder anderen nicht so positiven Gedankengang hat. Ja, und da eben da auf die Jugendlichen zuzugehen, mit denen zu reden, eben eingangs kein Schubladendenken, Kommunikation auf Augenhöhe. Sind alles Menschen. Ne?
Genau.
Ja. Also gerade was du auch sagtest, das erfordert von uns natürlich auch immer eine gewisse Lebensweltorientierung, eine Anpassung unsererseits an diese Lebenswelt, dass wir uns auch einfach reindenken können in viele verschiedene Themen, die die Jugendlichen auch an uns rantragen und mitbringen. Was uns manchmal auch nie leicht fällt, gerade in neue Sachen reinzudenken, die uns auch neu erscheinen, beziehungsweise die auch einfach gerade neu aufkommen. Aber ich denke, wir ergänzen uns da im Team auch ganz gut und nehmen uns da gegenseitig mit, gerade bei irgendwelchen kritischen Situationen, die da geklärt werden müssen.
Und ihr sagt, ihr seid ein langjähriges Team. Sind eure Stellen da so gut finanziert? Wie ist das?
Gut finanziert. Also im Landkreis Mittelsachsen funktioniert ja die Finanzierung von Jugendarbeit über Eigenmittel des Trägers, 5% mindestens. Dann zahlt der Landkreis einen Anteil und über Landesjugendamt die Jugendpauschale. Und alleine an der Stelle, wo man hört, dass der Träger der Jugendarbeit sozusagen professionell durchführt, noch 5% selber aufbringen muss, wir müssen sozusagen eigenes Geld mitbringen, um arbeiten zu dürfen. Ja, das erscheint sicherlich erstmal irgendwie total schräg. Und eine Sicherung, also was die Sicherung der Stellen in der Jugendarbeit und für uns anbetrifft, in der mobilen Jugendarbeit, also Förderung und Finanzierung sind zwei unterschiedliche Begriffe. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, kommt man vielleicht dahinter, warum wir auch merken, dass es von der Ausstattung her, von der finanziellen Ausstattung her ja nicht besser wird, sondern schwieriger wird. Und bei der Finanzierung der Kommunen, die ja auch noch bei uns eine Rolle spielt, kann man ja sich nicht sicher sein aufgrund der aktuellen politischen Gegebenheiten hier auch im Landkreis, ob viele Kommunen weiterhin Finanzen im Haushalt einstellen können, eben um Jugendarbeit zu erhalten, damit der Anteil, das hatte ich jetzt auch vergessen zu sagen, dass die Kommunen mitfinanzieren müssen, damit auch der Anteil erbracht werden kann. Ja. Und es ist ja wichtig, eine Unterstützung auch zu finden.
Ist das eine Pflichtaufgabe für Gemeinden?
Das kann man so sehen. Wobei Jugendarbeit im Haushalt gesehen von den Kommunen als freiwillige Leistungen zählen. Es ist schon eine Kernaufgabe von allen Kommunen, aber wenn man die Finanzen halt nicht hat.
Also gesellschaftlich ist es eine Pflichtaufgabe, das sollte jeder so sehen. Aber wenn es um die Finanzen geht, leider eben nicht mehr. Und dann gehen dann sozusagen alle anderen Themen erstmal vor. Und dann schaut man, ob man noch Geld für die Jugend hat. Und
ja.
Klingt schwierig.
Ist es tatsächlich auch.
Wir haben ja noch jemanden hier in der Runde. Patrick, wie kommst du eigentlich hier dazu?
Hallöchen.
Kannst du kurz was über dich erzählen?
Also ich bin Patrick, 26 Jahre, gehe arbeiten ganz normal und wohne schon seit meiner Geburt an eigentlich hier in Flöhr und habe mich jetzt hier eingesetzt dafür, einen Platz der Jugend zu schaffen.
Warum noch einen neuen Platz? Also wir haben ja schon das Jugendzentrum UFO, wir haben, wie ihr es angesprochen habt, in Feigenau und Jugendtreff, wir haben für Jugendliche Fahrradtrail am Fried, den haben sie sich selber geschaffen, haben den Platz von der Kirche bekommen. Ja, warum noch einen neuen Platz?
Also wenn ich das von meiner Seite aus sagen muss, viele Plätze sprechen mich dann dementsprechend einfach nicht an. Wenn ich jetzt von dem Fahrradtrail am Friedhof ausgehe, ich bin jetzt kein BMX-Fahrer oder kein Downhill-Fahrer, dann das Jugendzentrum UFO ist jetzt für mich jetzt auch nicht mehr unbedingt altersgemäß. Und auf unserem Platz wollen wir halt einfach was schaffen, wo jeder sich dort irgendwie ein bisschen vervielfältigen kann, wo jeder sich frei sein kann, ohne dass er jetzt irgendwie mal dann noch inner dahinter steht und sagt hier, du. Nee.
Wie kam es zu dem Platz? Wenn ich mich so richtig erinnere, gab es da mal eine private Umfrage in Flöhr. Es gab die AWO, die da eine Umfrage gestartet hat. Und da kam, glaube ich, immer wieder raus, die Jugendlichen wünschen sich das.
Also ich selber kenne das, diese Umfrage, die gestartet worden ist, kam ja damals vom Jugendparlament, soweit ich weiß. Die wollten ja hier in Flöhr dann auch Plätze schaffen. Da weiß ich was von auch Basketballplatz oder, ne, das sollte ja damals an der Lessingstraße hinten entstehen. Das war für mich jetzt auch nicht wirklich anspruchsvoll. entsprechend. Also ich habe zwar mit abgestimmt, wo es dann auch um den Jugendplatz ging. Wie es dann bei mir jetzt dazu kam, also dass ich jetzt ja Teil des Teams bin. Ich hatte die Grundidee vor 4 Jahren. Da habe ich angefangen. Ich habe in Flöha hier und da schon eine Party geschmissen. Jetzt nicht unbedingt eine kleine Party. Und dann auch durch Besuch in anderen Jugendclubs hier in der Umgebung hat man sich dann gesagt, ja, warum gibt es sowas hier nicht in Flöha? Warum sitzen wir jetzt hier an der Baumwolle rum und trinken dort unser Bierchen? Nee, lass uns doch einfach mal was probieren und lass uns dort mal was starten. So, das habe ich jahrelang versucht, alleine zu machen. Hat immer mal hier und da 1-2 Anhänger, die gesagt haben, ja, finde ich gut. Ist aber dann immer nie zustande gekommen. Hat auch mit der Stadt Gespräche geführt gehabt und ja, wir machen was und dann ist aber immer nie was geworden. Und vor 2 Jahren hat Nino und Janine haben mich dann angesprochen, auch bei ihrem Streetwork, was sie vor uns erwähnt haben. Und da war dann einfach eine Begeisterung von uns da, dass erwachsene Menschen uns verstehen, dass wir irgendwas suchen wollen und haben uns dann dementsprechend auch weiter immer und immer wieder unterstützt, haben dann sich mit uns getroffen, was habt ihr vor, wie wollen wir da rangehen, haben dann den Kontakt in die Stadt für uns übernommen, haben da Druck gemacht und das war dann das, warum jetzt eigentlich hier so ein bisschen was zustande gekommen ist. So, und dann war halt, wo ich in dem Alter von 16 war, da haben wir uns alle getroffen. Bei mir war dann so der Wille da zu sagen, ja, komm, ich will alle Jugendlichen irgendwie hier wieder vereinen, die sollen auf einen Platz kommen, die sollen hier alle Spaß haben und ja, so war die Grundidee von dem Platz oder von dem selbstverwaltenden Jugendclub.
Das klingt ja schon mal nach einem super Engagement von euch, Janine und Nino, dass ihr da jetzt Leute getroffen habt, die auch noch genauso begeistert sind und da auch was umsetzen wollen. Wie habt ihr das jetzt von eurer Seite da unterstützt, dass aus dem kleinen Keim der Idee dann was Großes werden konnte?
Na, in erster Linie immer wieder die aufsuchende Arbeit. Die hat dann eine ganz große Funktion gehabt. Unsere Präsenz, das Ansprechen, zu sagen, Leute, wir sind da für euch. Wir haben die ersten Schritte und Gespräche mit der Stadtverwaltung geführt. Oberbürgermeister, der ist in Kenntnis. Er steht auch hinter der Idee. Wir wollen irgendwas versuchen. Und letzten Endes stehen und fallen solche großartigen Sachen natürlich mit jungen Menschen. Weil die müssen wir weiter motivieren und nochmal auch immer wieder ernst nehmen. Und ich glaube, die Regelmäßigkeit unserer Gespräche, unserer Treffen, und das haben wir über alle Monate des Jahres oder der letzten Jahre immer wieder gezeigt, egal bei Wind und Wetter, wir haben Möglichkeiten geschaffen, uns zu treffen, uns zu unterhalten. Wir haben ganz viel notiert, haben viele Sachen an die Stadt weitergegeben. Ich glaube, das hat einen großen Anteil daran, dass wir jetzt was in Bewegung gesetzt haben. Herausfordernd war damals ernsthaft die Suche nach einem geeigneten Platz, weil wir waren an verschiedenen Stellen unterwegs, dort auch unterstützenderweise mit ASCOM, dem Thomas K., wenn ich das so mal kurz erwähnen darf, und mit einer Handvoll Jugendlichen, die dort einfach mit uns die Plätze aufgesucht haben und wir haben dann auf mehreren Flipcharts haben wir dort Varianten durchgesprochen und dann einfach das auch wiederum der Stadt vorgestellt. Ne? Leider ist es von den Plätzen damals keiner geworden, das wurde dann an irgendeiner Stelle wieder zurückgezogen und letzten Endes ist es jetzt der Kohleplatz und da sind wir natürlich mit den Jugendlichen einfach glücklich, dass wir überhaupt einen Platz haben, auf dem jetzt viel passieren soll.
Da standen einfach mehrere Flächen zur Auswahl, die dann mit den Jugendlichen und uns quasi besichtigt wurden. Und dann wurde durch uns mit den Jugendlichen gemeinsam wie ein kleines Ranking erstellt, eine Pro-Contra-Liste oder Auflistung. Und von den Plätzen konnte es dann aber leider doch keiner werden. Und das war eben dann das große Problem, was auch diesen langwierigen Prozess dieser Platzsuche im Endeffekt auch wieder noch weiter in die Länge gezogen hat, weil wir natürlich auch eine kommunale Fläche brauchen für den Platz der Jugend oder beziehungsweise für den selbstverwalteten Jugendclub, einfach weil der Jugendclub dann auch als öffentliche Kinder- und Jugendeinrichtung natürlich angesehen werden soll und für alle Jugendlichen einen Anlaufpunkt bieten soll.
Und Patrick, wie seid ihr da jetzt vorgegangen weiter?
Ja, die ersten Hürden waren ja erstmal überhaupt in Kontakt zu treten mit der Stadt, dass die ja erstmal überhaupt unsere Grundidee verstehen und da war halt die mobile Jugendarbeit, also vom Regenbogenbus war sehr wichtig. Dann haben wir uns immer sehr oft zusammen hingesetzt, haben uns getroffen, was wollen wir, wie gehen wir vor, was ist machbar, auch in welchem Zeitraum. Ich meine, es ist ja auch alles mit irgendwelchen Anträgen verbunden und können ja nicht alles aus unserer eigenen Tasche bezahlen, das funktioniert ja nicht. Und dann hast du versucht, ein Team zu schaffen, die dann sagen, okay, wir haben da Bock drauf, die haben dann ein bisschen rumgesprochen und gesagt, pass auf, hier könnte was entstehen. Wer hat da Lust? Wer hat Zeit? Wie sehen die das? Haben die vielleicht noch bessere Ideen? Haben dann auch, sagen wir mal, in Eigenregie von uns so ein bisschen Streetblock durchgeführt und haben dann einfach mal so gehört, was wollen die Leute eigentlich so.
Wie viel wart ihr am Anfang?
Am Anfang war ich alleine. Dann hat sich das hochgelebt, dass wir dann zu dritt waren. Dann zwischenzeitlich kam dann immer hier und da mal noch jemand dazu. Und jetzt sind wir ein Team von 8 Personen, die, sagen wir mal, in unserem Orga-Team damit aktiv sind und dafür sorgen, dass alles, was jetzt intern geklärt werden muss, dort irgendwie was machen kann.
Ich ergänze mal tatsächlich von Anfang an 5 bis 8 Leute in der Hauptansprechpartnergruppe und Organisationsgruppe, mit denen wir immer wieder Kontakt hatten. Und die sprechen für Kinder und Jugendliche zwischen 30 und 40 junge Menschen aus Flöha. Und was Patrick so schön erwähnt hat, so mit mal selbstständig Streetwork machen. Dadurch, dass die Jugendlichen als Orga-Gruppe ja hier leben und schon sehr bekannt sind und so viele Connections haben zu Geschwisterkindern und, haben die natürlich nochmal ganz andere Kontakte, die sie auch pflegen können. Und diese Idee, die auch dort wieder mitzunehmen, das ist der Stand. Dort und dort sind wir jetzt dabei. Wir haben jetzt den Platz. Und die Mobile, ihr könnt die auch dort und dort ansprechen. Das war hervorragend. Das ist einfach so eine Entwicklung und so ein Prozess, so, ja, sich ergeben hat, der motiviert halt wirklich eine Menge junger Leute hier aus Flöha, diesen Platz mitzugestalten und mitzubeleben. Und es ist auch hervorragend zu sehen, dass 8 Jugendliche hier aus Flöha auch wieder gemischtgeschlechtlich Verantwortung übernehmen, ne? Also mega.
Und schon allein auch, dass du immer dran geblieben bist trotzdem. Wenn du sagst, auch am Anfang allein, hättest du ja auch irgendwann sagen können, oh nee.
Ja gut, es war nie immer leicht. Es hat dann auch selber genervt, dass man irgendwie so ein bisschen, dann hat man manchmal so das Gefühl schon gehabt, lohnt sich das überhaupt noch? Dann auch die, wir standen ja immer nur da, wir wurden ja immer nur vertröstet und wir machen was und machen was. Es ist ja nie irgendwas zustande gekommen. Und dann hast du auch ein bisschen die Lust verloren. Dann kam aber wieder mal so ein kleiner Meilenstein, wo wir dann den Platz gekriegt haben und gesagt haben, oh ja, jetzt wird was. Dann haben wir von der Firma, haben wir Bauzäune dann gestellt gekriegt, wo wir da auch sehr dankbar sind, dass auch Firmen aus Flöha uns da unterstützen, wo wir sagen, okay, wieder einen Schritt nach vorne, wieder einen Schritt. Du motivierst dich dann immer irgendwie wieder selber. So sollte es ja auch normalerweise sein.
Ihr habt jetzt den Platz bekommen. Also damals die ersten Schritte da erzählen bei dem Platz, was ihr gemacht habt, hast du jetzt erzählt. Ihr habt vom Gerüstbauunternehmen Zäune bekommen. Wie sieht es da die nächsten Schritte so aus?
Genau, der erste Schritt war halt, dass wir die Zäune gestellt bekommen haben. Zusätzlich wurden uns dann von der Stadt eine Marktbude, eine alte, zur Verfügung gestellt, dass wir erst was hatten zum Unterstellen, dass wir überhaupt erstmal irgendwie was haben, wo man mal was zwischenlagern kann. Jetzt momentan sind wir dann jetzt schon bei 2 solchen Marktbuden, die wir jetzt selber mit dem Sonnensegel noch überspannt haben, dass wir dort auch ein bisschen geschützt stehen. Eigentlich warten wir jetzt grundlegend nur darauf, wir wollen das alles über Container machen, über eine Containerbauweise, bis die Bauanträge durch sind, wollen dann die Container dementsprechend ausbauen und wollen daraus was schaffen. So, und zwischendrin halt jetzt immer sehr viel Grünschnittarbeiten draußen, dann wollen wir jetzt ein Volleyballfeld errichten, zur Attraktion schaffen, die, was es halt einfach attraktiv macht, uns dort hinten zu besuchen. Ich meine, es ist ja relativ am Rand, ein bisschen versteckt dort in der letzten Ecke.
Und habt ihr für den Platz jetzt schon auch irgendwie eine Art Öffnungszeiten, wann man euch besuchen darf, kann?
Ja, also da haben wir jetzt tatsächlich in den letzten Wochen, also man kann jetzt sagen, seitdem wir unsere erste Aufräumaktion hier gestartet hatten, wurde das ja dann immer publiker. Wir haben dann sehr viel über Mundpropaganda, sind dann sehr viel da gewesen. Also dass ich dann zwischenzeitlich auch zwischen 25 und 30 Leute dort auf dem Platz hatte, bis, sagen wir mal, weit in die Nacht rein. Dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir müssen hier irgendwas machen. Und wir sind jetzt dienstags anzutreffen von 16 bis 21 und Freitag und Samstag jeweils von 16 bis 22 Uhr.
Wie setzt ihr denn eure Projekte um, wenn ich da höre, ihr wollt ein Volleyballfeld machen, ihr wollt Container haben, wie finanziert ihr das und ausbauen dann auch noch?
Die Finanzierung jetzt, also selber, da kann dann Janine, denke ich, mehr drüber sagen, was jetzt so von Ascom kommt, also was wir für Fördergelder beantragen könnten. Viel haben wir jetzt durch Spenden bekommen gehabt, auch durch die Firma Fit Gerüstbau, die letztes Jahr zum 625-Jahr-Feier dort sonntags eine Aktion dort geplant hatte mit ihren riesen Bällen, wo man da reingehen konnte, hatten sie eine Spendenbox aufgestellt gehabt, wo eine Summe zusammengekommen ist, wo man sagt, okay, damit kann man arbeiten. Dann haben wir selber, ich arbeite hier in Flöha im Sonderpreisbaumarkt, die hatten auch Jubiläum, da haben wir als Jugendclub auch mit unterstützt, haben wir so ein bisschen Kinderattraktionen gemacht mit Hüpfburg und dann der Regenbogenbus hat eine Buttonmaschine zur Verfügung gestellt, da konnten die Kinder dort basteln und machen. Da hatten wir ebenfalls eine Spendenbox aufgestellt und der letzte Stand war tatsächlich auch, also wovon ich gar nichts wusste, wo ich auch sehr erstaunt war, von der WIF, also von der Freien Wählerschaft hier in Flöha, dass die zum Kindertag am Kanuverein dort auch eine Spendenbox stehen hatten und dann jetzt auch gesagt haben, hier Jungs, wir müssen uns mal treffen, wir haben da was für euch. War ich sehr erstaunt drüber.
Das klingt also, dass ihr auch in der breiten Gesellschaft schon viel Unterstützung erfahren könnt.
Ja, tatsächlich.
Und Janine, ihr habt jetzt schon mehrfach ASKOM genannt. Was ist das eigentlich so?
ASKOM ist ein Teil an Mitarbeiterschaft, die beim Ordnungsamt mit angestellt sind. Also Polizei, behördliche Arbeiten übernehmen. Das ist auch eine Behörde, die schon letztes Jahr mit uns gemeinsam geguckt hat, ob wir eben Fördermittel bekommen können. Und tatsächlich gab es dann eine Bewilligung 2025 und 2026. Und davon kann der Platz der Jugend nur profitieren. Und unsere Aufgabe ist ja trotzdem auch mit den Jugendlichen zu gucken, wir brauchen viele Möglichkeiten an Anschaffungen, an Materialien. Und das ist unsere Aufgabe. Da hatten wir auch jetzt schon letztes Jahr Förderanträge gestellt und haben dann eine gute Summe zusammenbekommen. Jugendliche sind generell und Jugendgruppen insbesondere sind darauf angewiesen, eben, dass wir uns da ein Stück weit auskennen und eben Anträge stellen, damit ein paar Mittel noch rüberkommen. Die Stadt selbst, bin ich mir jetzt unschlüssig, ob die auch nochmal im Haushalt etwas Budget eingeplant haben. Ja, und ansonsten wirklich coole Aktionen eben von Unterstützerinnen aus der Gesellschaft. Besonders eben, wenn man solche Aktionen überraschenderweise dann in der Hand nimmt und sagt, wir haben zum 1. Juni wirklich die Spendenbox gefüllt und das überreichen wir dem Jugendclub hier in Flöha. Großartig.
ASKOM ist ein Präventivangebot oder ein Präventivprojekt von der Polizeibehörde hier in Flöha, der im Endeffekt darauf abzielt, dass gerade in Richtung Suchtmittelmissbrauch, Vandalismus oder beziehungsweise Sachbeschädigung durch Jugendliche oder gerade auch was Rechtsextremismus, Linksextremismus, gerade auf solche Sachen präventiv einzugehen, das bezieht alles auf ASKOM.
Da sprichst du ja auch ein wichtiges Thema an. Wenn man am Bahnhof entlang geht, gibt es da leider einen Wettkampf zwischen Saubermachen und Beschmieren. Wie kann man sich denn jetzt auch bei dem Jugendtreff schützen, dass man da nicht von einen extremistischen Bestrebungen da heimgesucht wird oder dass dann unter dieses Licht irgendwann gerückt wird?
Also was man zuallererst festhalten muss, ist der Jugendtreff bzw. der Jugendclub gerade für Flöha soll immer ein politikfreier Raum bleiben und sein. Wir haben eine freie Meinungsäußerung, jeder kann dort mit seiner Meinung hinkommen. Nichtsdestotrotz heißt das ja nicht, dass dort jede Meinung geduldet werden sollte. Gerade alles, was extremistische, menschenfeindliche oder menschenverachtende Aussagen betrifft, wird dort nicht geduldet und akzeptiert. Dass man dort mal Ziel eines Angriffs wird, sei es von welcher extremistischen Richtung auch immer, ist nie auszuschließen. Das geht nicht. Nichtsdestotrotz geben wir unser Bestes, da im Endeffekt keine Partei zu ergreifen für solche Sachen und sich da auch Feinde zu machen.
Also tatsächlich habe ich das jetzt noch nicht erlebt, dass die Jugendlichen wissen, dass sowas dort einfach nicht hingehört. Und tatsächlich halten die sich da auch dran und man muss da jetzt nicht sagen, ja du und bis jetzt war alles toll. Also die verstehen das schon, dass wir den Platz haben und die verstehen das auch, dass sowas, ich würde es jetzt mal so sagen, uns den Platz kosten kann. Und dass wir halt einfach sagen, okay, da ist dann bei Zeiten wieder weg, weil halt solche Aktionen dort stattfinden.
Das klingt erstmal sehr gut und es scheint auch da ein Auge hingeworfen zu werden und das.
Ja, natürlich.
Also insgesamt geht es uns allen um demokratische Wertevermittlung und ich glaube, dass es einen Vertrauensvorschuss auch an der Stelle braucht von uns an die Jugendlichen gegenüber, die wissen, worum es geht. Und das ist auch Teil unserer Arbeit. Wir arbeiten mit allen Jugendlichen und Jugendgruppen erstmal, egal welche politische Gesinnung die haben. Und es ist alles richtig, solange es eben im demokratischen Rahmen bleibt. Und genau das macht es ja aus. Und ich glaube, das ist so ganz, ganz krass die Basis.
Ja, wenn ich das jetzt so höre, klingt das ja für mich auch als Prävention wirklich, wie ihr sagt. Wenn man alle zuhört, alle mitnimmt, alle mitreißt, dann müssen sich auch gar keine Extreme irgendwie ausbilden.
Zumindest nicht am Platz der Jugend, sondern die sind sicherlich schon anderweitig in Kommunen vorhanden. Und solche Strömungen oder Sachbeschädigungen, ne, wenn es jetzt explizit am Bahnhof als Schwerpunkt gerade eben angedeutet war, ja, das ist, man muss halt genau gucken und da ist ja hier auch die Stadtverwaltung und die Behörden, die da einen Blick drauf werfen, die wissen ja, woher es kommt und man muss ja auch bedenken, der Bahnhof lädt ja ein, es kommen dort Gäste an mit Zügen, es gibt Fußballinteressenten, es gibt andere Interessenten, die gerne auch mal eine Spraydose in der Hand haben oder mit sich führen. Man will ja jetzt erstmal niemanden unter Generalverdacht stellen. Und es gibt doch gute Ansätze hier in Flöha mit Künstlern und jungen Menschen, die Bock auf Graffiti haben. Es ist immer eine Frage von Eigentumsverhältnissen, aber da sind wir auch schon im Gespräch mit Stadt und ASKOM. Und wir haben auch schon einige Jugendliche, die sagen, na klar, probieren wir aus. Und das kann auch Teil eines coolen Projektes auf dem Platz der Jugend sein, bei euch dann im selbstverwalteten Jugendclub hinten, ne, dass man Wände aufstellt, dort Graffitis macht, die ansprechend künstlerisch kreativ sind und damit einfach auch zeigt, was junge Menschen einfach so drauf im Kasten haben.
Weil du gerade Graffitis ansprichst. Ich war da sehr begeistert, als ich in London war. Und am Waterloo Station gibt es einen ganz großen Tunnel, der freigegeben ist zum Sprayen. Da stehen am Wochenende die Eltern mit ihren Kindern und sprayen da. Abends stehen dann wieder die Jugendlichen dort. Und auch Graffiti-Künstler, also wirklich Künstler, die vertun sich dort. Und das ist so ein Wechsel dann an Bildern dort. Also ja, könnte ich mir auch sehr für Flöha vorstellen. Auch im öffentlichen Bereich, dass man sagt, öffentliche Plätze, wo wirklich Graffiti gesprüht werden darf. Und dass es halt nicht in eine Ecke geschoben werden muss, wo es ja kriminell wird oder eben, ja, dass man was anbieten kann.
Das haben wir tatsächlich schon erfragt, ob das eine Chance hat hier in Flöha, und das ist eben aufgrund von Eigentumsverhältnissen nicht so einfach. Und ich glaube schon, dass die Stadt Flöha Interesse hat, Freiflächen bereitzustellen. Ja, also ich finde solche Freiflächen in anderen Regionen auch ziemlich cool. Es lädt ein und es wird auch nicht wirklich beschädigt, weil das wird wertgeschätzt. Ne? Das ist halt eine schöne Schlussfolgerung aus der Kunstszene. Und ich denke, dass man auch gute andere Projekte noch hier in Flöha ansetzen kann, die vielleicht eher im musikalischen Bereich liegt oder im Sportbereich, da fällt den jungen Leuten sicherlich was ein.
Dazu gibt es auch gerade noch ein Beteiligungsprogramm, sage ich mal, von der Stadt Flöha, das nennt sich Raum auf Zeit. Das ist ein Projekt, was ins Leben gerufen wurde. Darum geht es um den Platz bei alten Baumwolle, der kurz oder lang bebaut werden soll. Und bis das soweit ist, soll im Innenbereich des Baumwollparkes bzw. des Marktplatzes dort eine Fläche entstehen, auf der verschiedene Sachen umgesetzt werden können, wo gerade wir beispielsweise, Janine und ich, mit einbezogen wurden und andere Akteure und Institutionen aus dem Raum Flöha, die da quasi an dem Entwicklungsprozess für die Ideen zuständig sind. Und auch da beispielsweise haben wir die Idee mit angebracht, dass es auch dort möglich wäre, Freiflächen aufzustellen, mit Form von befestigten Wänden, an denen dann legal gesprayt werden darf, beispielsweise in so einem Beteiligungsprozess sind wir auch involviert, dass wir dort auch einfach im Endeffekt so ein bisschen die Meinung der Jugendlichen und jungen Menschen aus Flöha mit vertreten und die Wünsche anbringen.
Klingt interessant.
Ja, jetzt habt ihr erzählt, ihr sprecht so für 40 und mehr Jugendliche in Flöha. Was ist so die Zielgruppe? Wie ist das Alter der Jugendlichen, die jetzt schon kommen? Was ist so euer Augenmerk? Wer soll künftig kommen?
Also tatsächlich haben wir bis jetzt schon viele Neugierige gehabt, die einfach dort mal gucken gegangen sind. Ob das jetzt jüngere Leute waren, ob das jetzt Erwachsene waren. Unsere Zielgruppe soll zwischen 14 und 27 liegen. Ich denke, ab dann ist man aus dem Jugendalter raus. Es gibt Leute, die uns unterstützen. Die sind älter, die sind schon über 30. Die sind aber halt auch nur da, um uns zu unterstützen.
Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, als ich mal mit bei euch oben war, wo der ältere Herr mit dem Fahrrad dann gerade kam und auch kurz geschaut hat, na, was ist denn da?
Ja, das passiert tatsächlich sehr häufig, dass da, die sind neugierig. Es ist ja jetzt nicht so, dass es auch nicht in der Zeitung stand oder irgendwas. Die sehen die, ah, hier passiert was, und da muss man gleich erstmal ein Auge drauf werfen.
Ihr habt euch ja vorher in der Baumwolle, im Baumwollareal getroffen, ihr habt euch am Bahnhof getroffen. Seid ihr so ein bisschen ab vom Schuss? Ist das Vorteil oder Nachteil?
Tatsächlich sehe ich das als Vorteil. Also ich habe auch jetzt von vielen schon gehört, dass tatsächlich innenstadtmäßig auch keiner mal zu sehen ist. Also auch bei uns im Jugendkreis war das ja meist immer so, ach, alles klar, ich habe 16 Uhr Feierabend, da sitzen welche an der Baumwolle rum, da kann man bestimmt mal vorbeigucken, und da ist jetzt keiner mehr, und die nehmen das auch alle gut an und fragen tatsächlich auch, ist jemand da, und wollen gerne den Platz dort hinten besuchen, weil man dort einfach dementsprechend seine Ruhe hat.
Auffällig ist natürlich aufgrund der Situation mit den videoüberwachten Flächen an der Baumwolle, dass der öffentliche Platz dort auch nicht mehr junge Menschen dazu einlädt, in Hülle und Fülle sich dort zu treffen. Und das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, ne? Weil so junge Menschen fühlen sich dadurch ja trotzdem auch vertrieben, und es hat auch keinen Charme mehr, dass junge Leute sich eben nur noch ungern an der Baumwolle hinsetzen und sich dort mal auf ein Gespräch treffen. Und man sieht auch wenig andere, die das mittlerweile nutzen. Man fühlt sich tatsächlich beobachtet und kontrolliert. Also man versteht trotzdem den Grund dahinter, warum das so ist. Der Stadtpark wird nach wie vor noch gut besucht. Das ist unterschiedlich, und es gibt auch noch andere Plätze, die bei Jugendlichen hier sehr beliebt sind. Das Schöne ist nichtsdestotrotz, und das hat Patrick ja gerade eben schon gesagt, dass die Lust entstanden ist, den Kohleplatz zu besichtigen und zu besuchen und dort einfach neugierig zu sein. Und jeder ist herzlich eingeladen, mitzumachen oder einfach nur da zu sein. Und ich glaube, das ist auch nochmal so der Freiwilligkeitscharakter. Das ist ganz wichtig.
Vielleicht habt ihr da auch schon Erfahrungen, wenn Patrick jetzt sagt, bis 26 Jahre, das heißt bis 27 plant ihr das, also du bist bald raus aus dem Raster. Habt ihr Erfahrungen aus anderen Gemeinden, wie denn so der Generationenwechsel bei den Jugendclubs oder Jugendtreffs so funktioniert?
Ja, wir haben da verschiedenste Erfahrungen. Es gibt ja auch Jugendvereine, die wir begleiten in Kommunen, des Landkreises. Es sind tatsächlich Jugendliche, die Jugendvereine gegründet haben und dort gibt es einen Vorstand und unter Umständen ist der Vorstand jetzt auch nicht altersgerecht besetzt, also im Jugendalter, sondern durchaus auch sind dort noch in der Verantwortung Menschen, die schon über 27 sind. Und das braucht es aber nichtsdestotrotz auch, weil die Verantwortung, die dort übergeben werden soll an Jünger, die ist denen wichtig. Das ist auch so ein Wert, der übermittelt werden soll. Und es ist ein langwieriger Prozess, so ein Generationenwechsel in Jugendeinrichtungen. Das spricht aber für beides. Einerseits für Jugendvereine sowie für selbstverwaltete Jugendclubs und tatsächlich auch Jugendliche zu finden, die darauf Bock haben, weil ein Stück weit Verantwortung geht damit einher. Man braucht einen gewissen Kern, der wirklich im Jugendclub sagt, okay, wir machen Öffnungszeiten, wir sind diejenigen, die auch mal einen scharfen Ton an den Tag legen, wenn hier was nicht regelkonform ist. Und es braucht auch immer ganz viele Leute, um Party oder irgendwelche Angebote und Action auf die Beine zu stellen. Also das macht nicht unbedingt nur eine Handvoll junger Menschen, sondern da braucht es viel mehr. Ja, und es braucht halt junge Leute, die Lust drauf haben. Und da muss man ein Stück weit auch aufpassen mit dem Blick in unsere Gesellschaft, wie teilweise auch Bestrebungen von jungen Menschen entweder in Sport- und Freizeitvereinen verankert, wenig Zeitanteile neben Schule beispielsweise, Druck und ja, vielleicht auch politische Strömungen müssen da bedacht werden.
Also es klingt, ihr habt da Erfahrung und das Projekt Platz der Jugend wird es auch eine längere Zeit hier geben können.
Das wollen wir hoffen. Das ist von uns allen ein großer Wunsch, dass das längerfristiges Angebot hier in Flöhr sein wird. Also gerne über 10 Jahre hinaus.
Das hoffen wir alle.
Ja, also jetzt nur, weil ich dann ja 27 werde, ist ja nicht, dass ich jetzt von der Bildfläche verschwunden bin. Also ich werde da schon noch aktiv dranbleiben und auch bis noch ins weitere Alter rein, solange wie es noch geht. Wir haben jetzt endlich was geschaffen und das soll jetzt auch bestehen bleiben. Also es ist halt tatsächlich ein großes Herzensprojekt von mir. Ich hänge da schon lange dran und das gebe ich so schnell nicht auf.
Schön, dann wünsche ich dir, dass da wirklich viele Engagierte hinterherkommen und das gut wächst.
Dankeschön.
Ja, was sind eure nächsten Wünsche, Schritte vor Ort?
Unsere nächsten Schritte auf jeden Fall sind unsere Container, die wir dann langsam aufstellen wollen, die wir bebauen wollen, unsere Außenfläche so zu gestalten, dass es für junge Leute immer noch attraktiver wird, auch mehr Angebote mit reinzunehmen. Wünsche seitens der Stadt wäre halt, dass wir halt wirklich eine transparente und eine gute Kommunikation schaffen, dass wir wahrgenommen werden und dann natürlich, dass uns der Regenbogenbus noch ein bisschen erhalten bleibt.
Die Wahrnehmung macht ihr jetzt ja auch schon über die sozialen Medien. Dafür möchte ich nur noch mal Werbung machen. Bei Instagram habt ihr ja eine Seite, der man auch folgen kann.
Genau, wir haben jetzt einen Instagram-Account, da kann man uns folgen. Da werden wir jetzt regelmäßig immer mal ein paar neue Updates posten. Was passiert bei uns? Was haben wir uns vielleicht auch neu angeschafft? Oder haben wir noch einen Arbeitseinsatz geplant? Dann werden auch dort nochmal diskret die Öffnungszeiten werden dort nochmal voranschaulicht.
Ich ergänze mal noch an der Stelle so für die nächsten Schritte in einem letzten Gespräch mit der Orca-Gruppe des Jugendclubs Flöhr. Ich sage jetzt einfach Jugendclub, weil es soll genau dahin führen. Regelmäßige Treffen der Orca-Gruppe mit uns als mobiles Projekt, ne, dass man wirklich auch Schritt für Schritt einander plant, vereinbart, abstimmt. Dann natürlich immer wieder auch der Kontakt zur Stadtverwaltung. Wie ist der Stand der Dinge zu Arbeitsaufgaben und Bearbeitungsständen? Das ist uns wichtig, dass dieses Jahr sozusagen ja, vielleicht Zeitfenster etwas besser in die Hand genommen werden können. Ich weiß, da gibt es verschiedene Herausforderungen, aber das ist uns allen wichtig. Wir wollen noch ein paar coole Aktionen miteinander gestalten. Nochmal eine Gestaltungsaktion auf dem Platz der Jugend, wo ihr viele Leute mit einladen wollt. Sicherlich auch mal ein Grill und ein Lagerfeuerabend, so zur Belohnung. Wir müssen irgendwie auch uns Gedanken machen, wie wir die Gestaltung überbrücken, wenn die Zäune mal nicht mehr uns den Platz so abgrenzen, sondern da braucht es auch eine Idee dafür. Wir wollen gerne dieses Jahr noch eine kleine Musikveranstaltung machen, so in Richtung Eröffnung. Das war Anfang des Jahres so eine kleine Idee, die haben wir jetzt nicht aus dem Blick verloren. Wahrscheinlich fällt uns noch viel mehr ein. Und letzten Endes geht es darum, tatsächlich, das unterstütze ich, der Volleyballplatz mit Equipment, Tischtennis soll zur Verfügung gestellt werden und dann noch so ein paar kleine andere Freizeitelemente, die junge Leute ansprechen. Aber da dürfen die gerne mitwirken, ja, und mitentscheiden.
Also wenn jetzt Eltern oder Jugendliche zuhören, also die Eltern schicken dann ihre Kinder mal ruhig vorbei, damit sie ihre Ideen mit rüberbringen können. Und die Jugendlichen kommen einfach mal so, gucken sie es an, sprechen euch an und dann könnt ihr schauen, wie sich es matcht. Habt ihr noch irgendwas, was bisher nicht genannt wurde und ihr sagt, das ist noch wichtig?
Vielleicht noch der Gedanke, so wirklich an Städte und Gemeinden hier im Landkreis Mittelsachsen und darüber hinaus natürlich auch einfach die Gelder auch ein Stück weit für Jugendarbeit bereitzustellen, dass es eine gute Investition ist, dass man dort einfach mal in die Gespräche auch geht, sich kennenlernt und sich vielleicht auch anhört, was der Mehrwert ist. Und es geht letzten Endes ja auch darum, junge Menschen in einer Stadt und in einer Gemeinde zu halten und denen zu ermöglichen, sich zu beteiligen, mitzugestalten, dass die eben auch bleiben oder wiederkommen nach Ausbildung oder Studium und dass man wirklich eine gute Kommunalpolitik betreibt, wo alle Generationen teilhaben dürfen und wo jeder Gedanke auch ein wichtiger Gedanke und ein wertschätzender Gedanke ist.
Aber da haben wir eigentlich ganz generell auch gehört, in Flöha haben wir doch schon einiges an Jugend. Ne? So, Platz der Jugend wird jetzt hier geschaffen, aber noch hinzu zum UFO auch den Fahrradtrail.
So kann man letzten Endes viele Interessen abdecken. Man erreicht wahrscheinlich trotzdem nicht alle junge Menschen. Das muss man vielleicht dazu sagen. Und wichtig an der Stelle ist, ich glaube, wirklich auch einschätzen zu können, die Problemlagen von jungen Menschen, die werden ja nicht weniger in der herausfordernden Zeit, wo man einfach auch steckt, ob es Digitalisierung und andere Themen sind. Ich denke, das sollte man ernst nehmen und ja, für Jugendliche einfach entsprechende Ansprechstationen und Hilfesysteme installieren, wo die jungen Leute auch einfach die Hürden gar nicht so sehen, sich dort hinzuwenden und zu sagen, hey, ich habe folgendes Thema, ich habe folgendes Anliegen, ich habe folgendes Problem, wie sieht's aus, könnt ihr mir helfen? Und ich glaube, so darüber hinaus ist es immer wichtig, weitere Hilfesysteme hier im Landkreis und darüber hinaus auch wieder über die Landkreisgrenzen hinaus gedacht, dass auch für Familien und für alle Strukturen eines Hilfesystems, Familiensystems sozusagen gesorgt wird, weil es ist wichtig.
Auch so ein zum Beispiel Platz der Jugend kann ja auch für auch die Jugendlichen, für den einen oder anderen auch ein gewisser Safe Space sein.
Ja.
Ich komme dorthin, ich treffe dort meine Freunde, ich finde dort Anklang und dort bin ich einfach ich, dort kann ich sein und vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen Gehirn aus und ja, einfach leben.
Ja.
Ja, eine Runde Volleyball spielen und fertig.
Du hast gesagt, hast ja auch nochmal wiederholt, wir haben hier in Flöha schon verschiedenste Sachen und ich glaube, das ist keine Konkurrenz untereinander, sondern eher so eine Ergänzung. Ja. Gerade auch das Jugendzentrum UFO hat ja von 10 bis 16, glaube ich, die Zielgruppe, eben Schülerinnen der Oberschule, Förderschule, die da nach ihrem Unterricht da mit hinkommen können und decken das gut ab und ihr fangt dann so oben am oberen Ende an und ein bisschen kleine Überschneidung und sozusagen als weiterer Platz für die Jugendlichen. Ich finde ja, so eine Stadt braucht nicht nur Platz für Jugend, braucht auch einfach so Treffpunkte für jedes Alter und kann man nur die Stadträte, Paula, ja einladen, dass eben solche Plätze geschaffen werden, wo man sich treffen kann und dass da den verschiedensten Leuten zugehört, was brauchen sie dafür. Mal gucken, was es sich da noch so entwickeln wird.
Ich hoffe, unser Baumwollpark wird noch schön. Bin ich jetzt erst mit dem Fahrrad vorbei und da wird ja fleißig gebaut, dass der dann auch wieder schön einlädt, vor allem jetzt in warmen Monaten. Und da auch von jung bis alt, dass alle am besten um den Brunnen herum und da einfach eine Wohlfühloase entsteht.
Ja, da müsste ich schon mal einladen zum Parkpicknick.
Genau.
Da springen ja alle ringsherum. Wir hatten nochmal rausgesucht, es gibt auch in der Umgebung hier verschiedenste Jugendtreffs, die da ihren Namen gemacht haben. Magst du da was vorstellen?
Ja, also zum Beispiel bin ich bei meiner Recherche auf das Jugendzentrum Bretterbude in Schellenberg mit verschiedenen Veranstaltungen, da auch Partys etc. pp. Der Jugendclub in Bertelsdorf, der jetzt auch erst mit dem Kramba-Festival am Pfingstwochenende. Ja, dann zum Beispiel auch der Jugendtreff Klein Hartmannsdorf, die Hütte 98 mit regelmäßigen Partys. Und natürlich, ich glaube, auch ein relativ bekanntes ist auch immer noch The Last Hole, die BMX-Halle, die auch vor Jahren entstanden ist, auch von Jugendlichen, die irgendwo einen Raum suchten. Ich finde es einfach klasse, wenn das dann auch über Jahre hält und immer wieder neuen Anklang findet, egal in welcher Art. Und so hoffe ich das ja auch natürlich für Flöha.
Tatsächlich, unsere Kollegin ist dort Ansprechpartnerin für die Bretterbude in Schellenberg, auch nochmal für den Jugendclub am Alten Bad. Das ist eine Kommune, die wir auch mitbegleiten. So ein bisschen auffällig war, Jugendclub Bertelsdorf ist nochmal was ganz anderes, auch wenn da ein Jugendverein ist, steht auf anderen Füßen. Ne?
Okay.
Und es gibt hier im Landkreis so viele coole Projekte, entweder durch offene Jugendarbeit personell besetzt und angeboten oder eben in Selbstverwaltung und als Jugendverein. Das kann man gar nicht alles in der Hülle und Fülle aufzählen. Also großartig da. Ich glaube, da müsste man eine Rundreise im Landkreis machen.
Und wenn jetzt aus anderen Gemeinden Menschen zuhören, die sagen, eben wie Patrick, es muss doch mal was hier für unsere Jugendlichen gemacht werden. Janine, wem spricht man dann an?
Naja, man kann natürlich einen Patrick ansprechen. Man kann auch Nino und mich ansprechen oder unsere Kollegin Nancy, also unseren Träger natürlich. In erster Linie, wenn man Bedarf hat als Kommune, also meint als Stadt oder Gemeinde des Landkreises, sollte man den Bedarf beim Jugendamt anmelden.
Und wenn man als Bewohner besagter Kommune, Stadt, irgendwas den Bedarf sieht oder erkannt hat und meint, sich da Gehör zu verschaffen, dann gerne in öffentliche Stadtratssitzungen gehen und sich dort dann Zuhörer organisieren.
Ich danke euch, dass ihr hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euer Projekt vorgestellt habt. Vielleicht hören wir uns ja mal wieder und ihr berichtet dann, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich möchte auch alle Zuhörende da animieren, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns, meldet euch direkt beim Platz der Jugend oder geht einfach mal vorbeigucken und sprecht mit allen, die ihr da trefft.
Natürlich auch nochmal danke von mir, auch für eure Zeit, dass das halt so geklappt hat und für eure Vorstellung. Ich hoffe, es wird. Ich glaube, das wird. Ich komme gerne immer wieder vorbei, wenn irgendwas ist.
Gern geschehen und jederzeit. Alle sind herzlich eingeladen.
Ja, dann auf Wiederhören und bis bald.
Bis bald.
Hallo André. Grüß dich, Patrick hier vom Jugendclub aus Höher. Der aktuelle Stand vom Jugendclub. Unsere Mädels hatten ein Projekt gehabt, wo sie ein Gestell für unsere Dartscheibe gebaut haben. Das haben sie erfolgreich gemacht. Die Bar ist komplett eingebaut. Dann hatten wir jetzt noch weitere Treffen zwecks einer Arbeitsaktion am 29.05., wo wir an einer 48-Stunden-Aktion teilnehmen von Flexuma. Und genau, da ist dann der Plan, das Außengelände wieder frisch zu machen, nochmal alles ringsrum sauber zu machen, eine Müllsammelaktion, die alten Hütten leer zu räumen. Dann die Wiesenfläche entsteht gerade, da haben wir Gras ausgesät, das ist jetzt gerade am Wachsen. Da werden wir jetzt auch das erste Mal drüber gehen, werden dann hier und da ein paar Stellen mal noch nachsehen. Und ansonsten, ja, passt alles soweit, es gibt immer genug zu tun. Und wir hoffen, dass das Wetter jetzt so bleibt, wie es ist, dass wir weitermachen können.